völlig unangemessen ist, versuchen zu wollen, zweigleisig zu fahren? Kann Josua dieser Entscheidung dann eigentlich trauen? Josua hat sein Möglichstes getan und im Grunde steht es auch ihm nicht zu, das zu beurteilen. Er hat alles versucht, um als hochbetagter Mann das Volk Israel nochmal auf den richtigen Weg zu führen. Und er nimmt sie beim Wort. Er schließt zu lesen, wer einen Bund zwischen Gott und dem Volk, er erneuert also diesen Bund und dokumentiert das unter anderem, indem er einen Gedenkstein aufrichtet. Wo stehen wir in diesem Geschehen? Vielleicht sind euch auch bestimmte Lebensstationen vor Augen getreten, so wie Josua ganz am Anfang dem Volk nochmal die Geschichte so in einem Abriss dargelegt hat. Ich denke, uns ist klar, dass wir alle immer wieder fremden Göttern gedient haben, dass wir alle in der Gefahr stehen, unser Herz an andere Dinge zu hängen. Aber Gottes Gnade ist größer als unser Versagen. Und so wie Josua dürfen wir uns immer wieder neu entscheiden, unser Herz an den Gott Israels zu hängen. So wie Josua dürfen wir uns immer wieder neu entscheiden, diesem Herrn aller Herren ganz zu vertrauen. Wenn wir das tun, wird Gott das in überreichem Maße segnen. Da bin ich sicher. Und da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel, an denen wir das erkennen können und die uns auch dazu motivieren können. Wenn wir unser Vertrauen ganz auf Gott setzen, dann werden wir erleben, was das heißt, Leben im Überfluss zu haben. Was könnte passieren, wenn wir uns heute Morgen alle entscheiden, nicht an dem Wegweiser stehen zu bleiben, sondern erste Schritte in die Richtung zu gehen, die Gott uns heute Morgen gezeigt hat? Was könnte dann im Reich Gottes passieren?
Wir werden in diesen 6 Wochen, die vor uns liegen, sechs verschiedene Bibeltexte miteinander bedenken, die uns helfen sollen, ein bisschen zu verstehen, was heißt es eigentlich, in die Gegenwart Gottes zu treten und was geschieht da eigentlich, und die uns ermutigen sollen, diese Schritte zu gehen. Und ein erster Bibeltext, den ich heute mit euch bedenken möchte, steht im Markus-Evangelium, Kapitel 7. Ich lese dort die Verse 32 bis 37. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf und seufzte und sagte zu dem Mann: Hephata, das bedeutet, öffne dich. Im selben Augenblick öffneten sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Jesus verbot den Leuten, jemand etwas davon zu sagen, doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Wie gut ist alles, was er getan hat, sagten sie. Er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Die Heilung des Taubstummen, so ist dieser Abschnitt überschrieben. Und manchmal, so denke ich, wird uns das so gehen, wenn wir über die Stille nachdenken und das Reden mit Gott, dass wir uns ein bisschen wie Taubstumme fühlen. Dass wir den Eindruck haben, ich kann nichts hören und auch kaum sprechen. Manchmal möchten wir so gerne so von tiefstem Herzen mit Gott reden und Gott alles mal so sagen, und dann fällt es aber so unglaublich schwer. Manchmal besteht unser kaum nicht sprechen können und kaum, nein, nicht hören können und kaum sprechen können. Ich verhaspel mich völlig. manchmal besteht dieses eben darin, dass so viel anderes da ist und wir gar nicht dazu kommen, tatsächlich uns mal hinzusetzen und zu hören. Und wenn wir es dann tun, dann wird es schwierig. Insofern ist das eine Geschichte, die ganz gut ist am Beginn einer solchen Zeit, in der wir einüben wollen, zu hören und angemessen mit Gott zu reden. Eine Geschichte, die uns nämlich als allererstes sagt, Jesus ist derjenige, der uns heilen kann von unserer Taubstummheit gegenüber Gott. Und ich möchte gerne in 4 Schritten dem nachgehen, was Jesus eigentlich mit diesem Mann angestellt hat und wie er diesem Mann begegnet ist, und möchte schauen, was heißt es denn für uns, für unser Gebet, für unsere Begegnung mit Gott, wenn Gott gegenwärtig ist. Das Erste, was mir auffällt, und es ist das Erste, was Jesus tut, er führt diesen Mann beiseite, weg von der Menge. Damit, man kann jetzt überlegen, was das psychologisch alles zu bedeuten hat und so, das möchte ich aber gar nicht, sondern mal gucken, was heißt, was bedeutet das für diesen Mann, dass Jesus ihn beiseite nimmt, weg von der Menge. Und das Erste ist, weg von der Menge bekommt dieser Mann seine Würde zurück. Er steht allein vor Jesus und Jesus steht allein vor ihm. Man brachte ihn ja zu Jesus und sagte Jesus gleich, was dieser Mann alles hat oder nicht hat, nämlich keine Sprache, kein Gehör, und was Jesus bitteschön zu tun hätte, nämlich ihm die Hände aufzulegen und zu beten, damit dieser Mann nun wieder reden und hören kann. Alle anderen wussten sehr genau, was mit diesem Mann ist. Jesus nimmt ihn beiseite und damit gibt er ihm die Würde zurück, dass er unvermittelt Jesus begegnet und dass Jesus mit ihm persönlich eine Geschichte machen kann und auf das eingehen kann, was diesem Menschen möglicherweise fehlt. Jesus geht nicht davon aus, dass alle anderen ringsum schon wissen, was mit dem ist. Er möchte diesem Mann selber begegnen und möchte, dass dieser Mann ihm selber begegnet, um dann das Notwendige zu tun, das, was die Not dieses Mannes tatsächlich wendet. Ein zweites, Jesus konzentriert alles in der Begegnung auf diese beiden, auf den Mann, der nicht hören und kaum sprechen kann, und sich selbst. Es geht nicht mehr um die Menschen ringsherum. Es geht nicht darum, was sie erwarten. Es geht nicht darum, was sie glauben. Es geht nicht darum, was alle anderen machen. Es geht um diesen Menschen und Jesus. Deshalb nimmt er ihn beiseite. Da, wo die beiden unter sich sein können und sich konzentrieren können. Wo dieser Mann auch nicht mehr gucken muss, was die anderen alle tun, und wo Jesus nicht dem Anspruch von allen anderen genügen muss, sondern wo diese beiden einander genügen. Und damit ist das andere verbunden. Jesus gibt diesem Mann einen freien Raum. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre das denn, wenn ich vor Jesus stehen würde und die ganze Gemeinde hinter mir und sagt, der kann nicht hören und nicht sprechen, jedenfalls nicht so, dass wir ihn verstehen. Und dann würde Jesus mir die Hände auflegen. Was würde denn passieren? Ich wüsste ganz genau, jetzt muss irgendwas passieren. Jetzt musst du irgendwas sagen. Wenn du jetzt nichts sagst, ist alles umsonst. Und ganz egal, wie es mir damit geht, aber hinter mir steht meine Gemeinde und die sind fürchterlich enttäuscht, wenn ich jetzt kein Wort sage. Und dann versuche ich, irgendwas zu sagen. Ganz egal, ob Jesus mich gesund gemacht hat oder nicht. Jesus gibt diesem Mann einen freien Raum, er nimmt ihn beiseite und dann entsteht dieser Raum, wo dieser Mann sagen kann, Halleluja, du hast mich geheilt, oder nichts sagen kann, weil er immer noch nicht sprechen kann. Es entsteht ein freier Raum, wo nicht der Erwartungsdruck da ist, jetzt reden zu müssen. Ein Wort, in dem dieser Mann vielleicht auch Worte finden kann. Denn wenn man so kaum sprechen kann und plötzlich in die Lage versetzt wird zu sprechen, ist es vielleicht nochmal eine zweite Runde wert, sich zu überlegen, was ist denn das Erste, was ich sagen will. was ist denn angemessen gegenüber dem Mann, der mich jetzt gesund gemacht hat? Nehmen wir das mal mit Blick auf unsere Zeit der Stille, die vor uns liegt. Die Einladung in die Stille ist eine Einladung beiseite, weg von der Menge. Mir geht das manchmal so, wenn ich in einem Gottesdienst sitze und in einer Anbetungszeit sitze, wo wir mit vielen zusammen sind, dass mir in der Tat die richtigen Worte fehlen, um Jesus zu begegnen. Ganz konkret, wenn einer eine Zeit der Stille ansagt im Gottesdienst und sagt, wir haben ein paar Minuten der Stille, dann weiß ich ganz genau, der hat nicht so viel Geduld wie ich. Wenn der anfängt, für uns alle wieder laut zu beten, dann habe ich gerade erst mal Jesus begrüßt. Das geht mir fast immer so. Das soll keine Drohung sein, fällt mir gerade ein. Einer hat es geschafft, Martin Rau, bei einem Alpha-Wochenende. Der hat uns am Anfang des Alpha-Wochenendes gesagt, Leute, wir wollen dem Heiligen Geist begegnen und wir machen mal eine erste Übung, wie das so, was so passieren kann, wenn der Heilige Geist redet. Wir haben jetzt 8 Minuten Stille. 8 Minuten Stille, das ist eine lange Zeit. Und da konnte ich beten, das war gut. Und es ist nicht nur eine Frage der Zeit. Es ist eine Frage, habe ich die Gelegenheit, tatsächlich beiseite, für mich selbst, mit Jesus zu reden und die richtigen Worte zu finden. Jesus nimmt mich beiseite und nimmt mich raus aus der Menge, dahin, wo es egal ist, ob ich jetzt zum Gebet auf die Knie falle, mich auf den Boden lege, hinstelle, die Arme hebe, in Sprachen bete oder nicht, Psalmen bete oder nicht, alte oder neue Lieder singe oder was auch immer sage oder einfach mit Jesus rede, wie mit einem Kumpel, mit dem ich gerade einen Spaziergang mache. Jesus nimmt mich beiseite. Und da ist Stille. Da bekomme ich die Würde der persönlichen Begegnung mit Jesus. Ich muss nicht denken oder beten oder glauben, so wie es mir vorgegeben wird. Das kann unglaublich hilfreich sein und ich liebe das, in Liedern mitgenommen zu werden und angeleitet zu werden, vor Jesus zu stehen. Ich liebe das, mit Worten aus Liedern Jesus auszudrücken, was ich mit eigenen Worten vielleicht nur schwer ausdrücken kann. Ich mag das aber auch, mit Jesus so zu reden, wie es mir entspricht und nicht das denken zu müssen, was andere denken. Wenn ich in einer Anbetungszeit an der Hand genommen werde, dann ist das gut, aber es kann auch bedeuten, dass ich bevormundet werde, dass mir ein Anbetungsleiter sagt, dass ich jetzt fröhlich sein darf und ich fühle mich gar nicht fröhlich. Oder dass ich jetzt ganz geplättet sein soll von der Gegenwart Gottes und ich bin gar nicht geplättet, ich freue mich einfach. Und das ist manchmal so, das ist auch okay, das kann man ja nicht anders machen, wenn man gemeinsam vor Gott treten will. Aber in der Stille, da gibt mir Jesus die Würde zu sagen, was mir ums Herz ist und ihm zu begegnen, wie ich nun mal bin. Jesus konzentriert mich auf die Begegnung mit ihm. Jesus hat ja seinen Jüngern, als sie ihn gefragt haben, Herr, wie sollen wir beten, da hat er ihnen als allererstes mal gesagt, also wenn ihr betet, dann bitte stellt euch nicht mitten auf die Straße, sondern geht in irgendeine Kammer und macht die Tür zu. Und es ging darum, dass die Jünger nicht so beten sollten, dass alle anderen sie angucken und sagen, wow, sind das fromme Leute. Das heißt aber auch, Jesus lehrt uns, dass das Gebet in der Stille, wo uns keiner zuguckt, wo keiner sehr beeindruckt ist von dem, wie wir reden, dass dieses Gebet uns in besonderer Weise dazu führt, persönlich mit ihm zu werden. Uns auf ihn zu konzentrieren und nicht auf irgendjemanden, der sonst noch im Raum sitzt. Manche kennen das, wenn man im Hauskreis zusammen ist, dann trägt man am Schluss Gebetsanliegen zusammen. Jeder darf sagen, was er gerne möchte, wo andere ihm helfen, vor Gott zu treten. Und dann muss man immer ein bisschen gucken, haben wir jetzt auch keinen vergessen? Es ist so doof, wenn einer ein Anliegen gesagt hat und ein anderer eins, das vielleicht sehr viel beeindruckender oder sehr viel dramatischer ist oder so. Und ich mit meinem Anliegen, das nur ein kleines ist, aber mir trotzdem so wichtig war, dass ich es den anderen gesagt habe, ich werde dann vergessen. Und vor allen Dingen der Hauskreisleiter hatte immer ein großes Problem, weil der muss am Schluss noch wissen, egal wie lange die anderen gebetet haben, was noch zu sagen ist. Und ich das ist lustig jetzt, wenn ich so sage, dass, ihr kennt die Situation im Hauskreis und ihr wisst, dass das auch seinen Platz hat und es ist richtig, so miteinander zu beten. Und es ist richtig, dass einer darauf achtet, dass keiner vergessen wird. Wenn Jesus mich aber beiseite nimmt, dann brauche ich nicht drüber nachzudenken. Haben wir alles? Haben wir was vergessen? Haben wir für den Weltfrieden gebetet und für, was weiß ich? Dann darf ich einfach beten, was jetzt zwischen Gott und mir wichtig ist. Und Jesus gibt mir einen erwartungsfreien Raum, einen Raum ohne Druck, wo ich Worte finden kann, und wo ich kein Wunder produzieren muss. Wo ich nicht so beten muss, dass sich die Berge versetzen und die Bäume sich ins Meer stürzen oder irgendwas, sondern wo ich einfach beten kann, was jetzt dran ist. Also Jesus nimmt uns beiseite. Das ist das Erste. Das Zweite, Jesus berührt diesen Mann. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Hephata, da komme ich gleich noch zu. Jesus berührt diesen Mann. Das ist ja erstmal das Angemessene, was man mit jemandem, also wie man mit jemandem in Kontakt treten kann, der nicht hören kann. Jesus hätte ihm ja die ganze Bergpredigt halten können, das wäre nur nicht so sehr hilfreich gewesen, weil der Mann nichts hören konnte. Und deshalb begegnet Jesus ihm so, wie es angemessen ist für diesen Menschen. Er berührt ihn. Berührt ihn so wie ein Arzt, also er fühlt, wo es denn weh tut. Hier tut es vielleicht nicht weh, aber er legt seinen Finger auf die wunden Punkte. Und so wie beim Arzt muss das nicht wirklich angenehm sein. Vor allen Dingen beim Zahnarzt, der macht das ja nicht mit Fingern, sondern dann noch mit diesen spitzen Geräten. Da wird es ja dann richtig eklig. Ich fand, als ich gelesen habe, er berührte die Zunge mit Speichel, auch ehrlich gesagt eklig. Da mag Jesus Jesus sein, aber das finde ich nicht so toll. Es ist ein Ausdruck davon, dass man zu der Zeit, gerade auch dem Speichel, sehr viel heilsame Wirkung beigemessen hat. Ich habe irgendwo gelesen, dass es tatsächlich auch so ist. Wir nehmen ja, wenn wir bluten oder so, nehmen wir den Finger in den Mund und dann angeblich soll es Enzyme geben, die unglaublich heilsam sind. Ich weiß nicht, ob Jesus das deshalb gemacht hat, ich vermute nicht. Die Finger auf die wunden Punkte. Es ist wie ein Arzt, man stellt sich das wirklich so vor. Und dann nehmen wir wahr, wenn Jesus einem Menschen, der krank ist, berührt, dann ist diese Begegnung eine ganzheitliche Begegnung. Jesus begegnet diesem Menschen nicht nur eben als der Rabbi, nicht nur als der Sohn Gottes, der vielleicht ein Machtwort spricht, wie Mose über dem Roten Meer und dann teilt sich das, dann können sich auch die Ohren auftun, wenn Jesus spricht, sondern Jesus begegnet diesem Menschen ganzheitlich, auch körperlich. Und das ist wichtig, wenn es darum geht, dass jemand krank ist. Es ist wichtig, dass dieser Mensch auch mit seinem Körper in dieser Begegnung vorkommen darf. Und es ist wichtig für uns, wenn wir über unsere Zeit der Stille nachdenken. Jesus redet in der Stille mit uns, wie es uns am besten entspricht. Da, wo wir still mit Jesus beten, da werden Gebete zu berührenden Augenblicken. Jesus berührt unser Leben. Er berührt unser Leben oftmals genau an den wunden Punkten. Wir wissen, wir reden mit Jesus in der Stille und wir merken ganz genau, wo wir wund sind, wo wir nicht heil sind und wo Jesus hinkommen möchte mit seiner heilsamen Begegnung. Wir spüren, worum es in unserem Glauben und in unserem Leben wirklich geht. manchmal trotz dem, was wir gerade in der Bibel gelesen haben. Manchmal lese ich einen Bibeltext und der geht eigentlich um was völlig anderes und ich merke aber, Jesus möchte mir an dieser Stelle etwas sagen. Da ist irgendein Wort eingeschlagen, eine Vorstellung, die ich entwickelt habe und wo ich merke, da genau geht es bei mir drum. Manchmal ist dieses Gespür, dass Jesus die wunden Punkte meines Lebens berührt, mich berührt, tatsächlich auch körperlich. Es gibt unglaublich viele Leute, die davon berichten, dass jemand für sie betet oder sie in der Stille zu Gott kommen und persönlich mit ihm in Kontakt treten und das körperlich spüren können. Dass sie sich ganz warm fühlen, dass sie sich ganz leicht fühlen, dass sie eine Freude empfinden, die sich richtig in ihren Körper ausbreitet, wo sie merken, wow, ich möchte aufspringen und laut rufen oder singen. Manche spüren eine Kraft, der sie kaum standhalten können. So ein Gebet, das einem die Beine unter dem Boden wegzuziehen droht oder so, selbst wenn man zu Hause im Bett liegt. Jedenfalls, Gebete in der Stille können dazu werden, dass sie jenseits von Worten begreifbar werden. Die Stellen, wo ich weiß, dass Jesus mich berührt hat und wo es um meinen Glauben ganz konkret ging, das waren immer wieder Gebete, wo ich auch jenseits von Worten wusste, darum geht's jetzt. Und da ist jetzt Jesus und berührt mich. Und das ist nicht das tägliche Gebet vor dem Essen, wo ich das so empfinde. Das ist nicht mein tägliches Gebet, dass ich jeden Tag von Jesus umgehauen werde, an die Decke gehoben werde oder so, sondern manchmal wird das geschenkt. Und dem bin ich auf der Spur. Gerade dann, wenn ich in eine Zeit gehe, in der ich 40 Tage lang Gott suchen möchte und in eine Begegnung gehen möchte, die mich verändert. Ich habe es gerade schon vorgelesen und das ist dann das Dritte. Jesus berührt diesen Mann, seufzt. Ich habe bei den Kommentatoren so manches darüber gefunden, warum Jesus geseufzt hat, aber das hat mich alles nicht überzeugt. Ich habe gedacht, Jesus seufzt halt, ich weiß nicht warum. Aber dann spricht er, und das ist wieder interessant, dem will ich nachgehen. Er sagt, Hephata. In Klammern, das bedeutet, öffne dich. Ich habe darüber nachgedacht, warum eigentlich dieses Wort Hephata überliefert ist. Sagt uns ja jetzt erstmal nichts. Sagt auch denen, die diesen Bibeltext zuallererst lasen, nichts. Deshalb übersetzt Markus das. Und sagt, das heißt übrigens, öffne dich. Das heißt, Jesus gebraucht ein fremdes Wort. Fremd für den Mann, der nichts hören konnte, weil alle Worte für ihn fremd waren. Fremd für die Leser des Evangeliums. Ein Wort so fremd, wie das Schöpferwort in dieser Welt nun mal ist. Jesus ist Schöpfer dieser Welt. Und was er redet, kommt von jenseits dieser Welt. Das ist nicht das, was wir alltäglich sagen. Hallo, Mahlzeit, tschüss, was auch immer. Das Wort von Jesus ist ein fremdes Wort. Es kommt von einer anderen Welt. Es ist das Erlöserwort. Jesus ist der Erlöser, der, der Heil macht. Und es wurde so fremd festgehalten, vielleicht, damit man es nachspricht. Nachspricht, wenn man in eine solche Situation kommt. Es ist überliefert und dann übersetzt. Und wenn wir die Übersetzung lesen, dann denken wir, ach so, ja, wie das so manchmal ist, wenn man ein ganz fremdes Wort hört, andere Sprache, und dann hört man die Übersetzung und ach so, das heißt einfach nur, öffne dich. Ja, gut. Alltäglich. In der Begegnung mit Jesus brauchen wir dieses fremde Wort, das wir selbst nicht kennen. das Schöpferwort. Das Wort, das mir sagt, du bist okay. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Wir haben vorhin gesungen, in deiner Gegenwart zählt mir nicht mehr, was ich tue, sondern nur noch das, was ich bin. Und was ich bin, ist ein Geschöpf Gottes, das Gott liebt. Ganz egal davon. Ganz egal, was ich tue und wie ich mich darstelle. Gut, okay, das steht über meinem Leben. Auch wenn ich viele Dinge tue, die nicht okay sind und an die Jesus ran will. Und das ist das Wort des Erlösers. Du sollst in Ordnung kommen. So vieles, das nicht in Ordnung ist, es soll in Ordnung kommen und es kann in Ordnung kommen, weil Jesus mit mir redet. Anderen kann dieses Wort ganz selbstverständlich klingen. Was sonst sollte man denn zu einem sagen, dessen Ohren verstopft sind, als öffne dich? Was sonst sollte man zu einem sagen, der nicht gehen kann, als steh auf, nimm dein Bett und geh? Alles andere wäre ja Unsinn. Aber für diesen Menschen bedeuten diese Worte die Welt. Und er hätte nie geglaubt, das jemals zu hören. Es ist oft ein ganz schlichtes und ein menschliches Wort, das uns gesagt werden muss, damit wir in Ordnung kommen können. In der Seelsorge habe ich manchmal ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich Menschen etwas sage, das mir so selbstverständlich ist. Und dann schaue ich in Augen und sehe, dass das für diesen Menschen unbekannt ist.